Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Puschwalig Workplace Law.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Arbeitsrecht für die Ohren. Puschwalig Workplace Law bietet Ihnen Interessantes zum Arbeits- und zum Datenschutzrecht auf ganz vielen Kanälen und endlich auch wieder als Podcast. Wir haben etwas pausiert, aber nun fangen wir im zweiten Halbjahr des Jahres wieder an, Sie regelmäßig in unserer Podcast-Reihe mit neuen und spannenden Themen zu versorgen. Anders als bei den vorherigen Ausgaben dieses Podcasts haben wir diesmal kein Schwerpunktthema. Was wir für Sie sowieso tagtäglich tun, ist, Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung zu beobachten. Und genau das ist heute unser Thema. Wir berichten über aktuelle Themen aus diesen Bereichen, also aus Rechtsprechung und Gesetzgebung. Bevor wir aber einsteigen in die Themen, wollen wir uns kurz vorstellen. Ich bin, wie Sie wahrscheinlich schon gemerkt haben, nicht alleine hier, sondern bin unterstützt von meiner Kollegin Jackie Vollmari aus Köln. Jackie, herzlich willkommen in Berlin und vielleicht kannst du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
Ja, danke Michael. Genau, mein Name ist Jacqueline Vollmari. Freunde und auch meine Kollegen und Kolleginnen nennen mich Jackie. Ich bin Rechtsanwältin bei Puschwalig Workplace Law und bin an unserem Kölner Standort tätig und diese Woche mal in Berlin zu Gast, sodass wir gleich die Möglichkeit nutzen, uns hier gegenüber zu sitzen bei der Aufnahme.
Ja, herzlich willkommen nochmal in Berlin. Mein Name ist Michael Witteler, ich bin Partner bei Puschwalig Workplace Law und Leiter der Practice Group Data and Privacy, also ein bisschen am Rand des Arbeitsrechts zu Hause, aber trotzdem natürlich von Haus aus Arbeitsrechtler und seit diesem Jahr dann auch Moderator dieses Podcasts. Ich hatte schon gesagt, wir legen heute den Fokus auf Rechtsprechung und Gesetzgebung, wobei wir einige Themen aus der Gesetzgebung herausgegriffen haben. Wir befinden uns einerseits am Ende einer Legislaturperiode oder zumindest im letzten Jahr und andererseits am Beginn einer neuen Legislaturperiode. Der Bundestag wird nächstes Jahr gewählt, das heißt, wir erwarten momentan nicht mehr die ganz großen Dinge in der Gesetzgebung, aber das ein oder andere ist noch auf den Weg gebracht worden, darüber werden wir gleich sprechen. Auf der anderen Seite im Europäischen Parlament haben wir gerade die neue Legislaturperiode. Insofern wird es da vielleicht wieder etwas mehr Aktivitäten geben, als es in den letzten 12 Monaten der Fall war. Wobei auch hier wir über ein wichtiges Projekt, nämlich die KI-Verordnung, also die Verordnung zur künstlichen Intelligenz, auch noch kurz sprechen werden. Ich fange einmal an. Ich habe gesagt, die ganz großen Dinge sind nicht mehr zu erwarten in der Gesetzgebung, aber vielleicht sind es dann ein paar kleine Dinge. Und so möchte ich einmal das Augenmerk auf eine Empfehlung aus dem Bundesarbeitsministerium richten für, wie es so schön heißt, gute hybride Bildschirmarbeit. Worum geht es in diesem Papier? Es geht darum, dass der Gesetzgeber oder hier konkret das Bundesarbeitsministerium erkannt hat, dass ein Bereich entstanden ist, nämlich der mobilen Arbeit, der hybriden Bildschirmarbeit, für den es eigentlich sehr wenig Regelungen gibt und für den man vielleicht auch mal zumindest ein paar Empfehlungen abgeben sollte. Wenn man sich dieses Papier anguckt, worum geht es da? Es geht darum, faire, wie es so schön heißt, und sichere Lösungen für die Arbeitsgestaltung zu etablieren. Es geht darum, den Beschäftigten zu helfen, den erhöhten Anforderungen an die Organisation, an die Selbstorganisation der Arbeit zu helfen, Beschäftigte und ihre betrieblichen Interessenvertretungen, also die Betriebsräte im Wesentlichen, angemessen zu beteiligen, aber auch Hinweise für die Führungskräfte, wie sie mit der für viele immer noch neuen Form des Führens auf Distanz und der Zusammenarbeit mit Teams, die an ganz unterschiedlichen Standorten tätig sind, umzugehen haben. Das liest sich alles erstmal sehr gut. Wenn man dann allerdings dieses Papier sich anguckt, sind es doch mehr oder weniger starke Allgemeinplätze, die das BMAS dort reinschreibt. Es geht letztlich darum, dass man sich vorher Gedanken macht, wo kann gearbeitet werden, wie soll gearbeitet werden, was sind die zeitlichen Rahmenbedingungen, aber natürlich auch aus dem Aspekt des Arbeitnehmerschutzes heraus fragen, wie, wer trägt eigentlich die Kosten für diese Form der Arbeit, also Kosten für die Internetleitung, Kosten für die technische Ausstattung, Kosten für die Büroausstattung etc. Es geht um Gefährdungsbeurteilungen, darüber, wie ich aber auch die Beschäftigten informieren muss und unterweisen muss. Also im Großen und Ganzen ein Papier, was nicht besonders in die Tiefe geht, aber doch vielleicht ein Blick wert ist, damit man einmal so punktuell jedenfalls weiß als Arbeitgeber oder auch als Beschäftigter, was dort auf einen zukommt, was einen erwartet und welche Aspekte man zu berücksichtigen hat. Und natürlich darf auch nicht der Hinweis fehlen an der Stelle auf das immer noch relativ neue Mitbestimmungsrecht bei der Form mobiler Arbeit oder bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit. Das müssen Arbeitgeber auch im Blick haben, wenn sie derartiges ihren Mitarbeitenden anbieten.
Okay, also das Papier, das bezieht sich ausschließlich auf mobile Arbeit oder auch Homeoffice?
Es bezieht sich auf hybride Bildschirmarbeit in Abgrenzung zur Telearbeit. Mhm. Also das ist ja die Arbeit an festen Arbeitsplätzen, die irgendwo außerhalb der üblichen oder normalen Betriebsstätte sich befinden. Hier geht es um die, ja, wir würden wahrscheinlich sagen mobile Arbeit, also die Arbeit irgendwo außerhalb des Büros, außerhalb eines festen Telearbeitsplatzes, wo immer der Mitarbeitende dann arbeiten möchte und vor allen Dingen auch darf. Auch hier gibt es Themen, ich sage nur mal Arbeit im Ausland, ja, das ist auch ein gewisses Problem. Mhm. Sozialversicherungsrechtlich, möglicherweise auch steuerrechtlich, wenn sich jemand dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum dann in einem anderen Land aufhält. Das wird nicht angeschnitten, aber es geht eben um diese hybride Arbeit.
Okay, und was ich jetzt gerade gehört habe, es gibt Aussagen zu den Kosten, die übernommen werden sollen. Das ist ja immer ein Thema, auch was wichtig ist bei der Vertragsgestaltung in dem Fall. Gibt es da eine Tendenz, die du siehst, ob diese Kosten getragen werden müssen oder nicht?
Gibt keine Tendenz. Das ist das, was ich meinte mit, es geht nicht besonders in die Tiefe, sondern es reißt nur an, was für Themen, was für Fragestellungen es gibt. Das ist natürlich immer ein zentraler Punkt. Eine Internetleitung haben die meisten noch zu Hause, das führt typischerweise nicht zu zusätzlichen Kosten. Was zu zusätzlichen Kosten führt, ist die Arbeitsplatzausgestaltung. Es sind die Geräte, die man braucht, also möglicherweise ein Laptop, Drucker, was auch immer man vielleicht noch für seine Arbeit braucht. Nein, es gibt nur den Hinweis, man sollte es tun, nicht regeln.
Okay, verstehe.
Und auf dem Level bewegt sich eigentlich das Ganze. Kommen wir zu etwas Handfesterem, was der Gesetzgeber doch etwas klarer geregelt hat, womit er uns alle überrascht hat vor 2 Jahren, das Nachweisgesetz. Es führte so ein Schattendasein, es gab es schon immer, es hat keiner beachtet, es spielte keine große Rolle und plötzlich hat die selbsternannte Fortschrittskoalition eine Rolle rückwärts gemacht und hat im Bereich des Nachweisgesetzes die Schriftform eingeführt und das Ganze plötzlich auch noch mit Bußgeldern versehen, sodass es in den Fokus der Arbeitsrechtswelt geriet. Arbeitgeber ächzten unter der Last der zusätzlichen Aufgaben, die auf sie zukamen. Und nun scheint es aber so zu sein, als ob man dieses Problem im BMRS erkannt hat und angehen will.
Ja, also ich weiß noch, unser E-Mail-Postfach war ja zu der Zeit eigentlich nie leer. Also da haben wir so viele Verträge bearbeitet. Vielleicht so ein bisschen als Recap, da es gibt ja jetzt die Möglichkeit oder es wurde festgelegt, dass die Nachweise über die wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich festgelegt werden müssen. Da gab es dann 2 Möglichkeiten, die in der Praxis so gewählt wurden. Einmal den Arbeitsvertrag wie sonst auch schriftlich abzuschließen oder die Möglichkeit, den Arbeitsvertrag doch elektronisch abzuschließen und eben die gesetzlich vorgesehenen wesentlichen Bedingungen dann in so einer Art, wir haben es immer Beipackzettel genannt, mit Originalunterschrift den Arbeitnehmern auszuhändigen. Jetzt soll das Gesetz dahingehend geändert werden, dass die Textform ausreichend sein soll. Das heißt, eine Originalausfertigung mit Originalunterschrift ist nicht mehr erforderlich. Das würde dazu führen, dass die Arbeitsverträge eben wieder elektronisch abgeschlossen werden können, ohne dass man in diese Bußgeldgefahr reinkommt. Das Gesetz sieht allerdings in der bisherigen Form auch ein paar Ausnahmen vor, 2 an der Zahl, nämlich einmal dann, wenn die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine Aushändigung im Original ausdrücklich verlangen. Und in bestimmten Branchen, wo zum Beispiel Schwarzarbeit sehr oft häufig vorkommt, also etwa der Baubranche.
Damit die Schriftform für Arbeitsverträge insgesamt überflüssig geworden oder gibt es immer noch Bereiche, wo wir auf die Schriftform achten müssen?
Ja, das ist immer noch der Fall. Wir haben in den meisten Arbeitsverträgen eine Befristung vorgesehen bei Eintritt in das Rentenalter. Und diese Befristung ist nach wie vor nach § 14 Teilzeit- und Befristungsgesetz nur dann wirksam, wenn sie in Schriftform geschlossen ist.
Gibt es auch Tendenzen, die Verpflichtung zur Einhaltung der Schriftform, die ja aus der Rechtsprechung kommt und abgeleitet wurde aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz, zumindest für den Fall der Befristung auf das Erreichen der Regelaltersrente, was nahezu jeder Arbeitsvertrag enthält, aufzuheben?
Ja, genau. Diese Tendenz gibt es auch, weil eben genau gesehen wird, dass das in den meisten Arbeitsverträgen enthalten wird und man eben möchte, dass die Arbeitsverträge in Zukunft dann in Textform abgeschlossen werden können, beziehungsweise auch in elektronischer Form.
Ja, vielen Dank zu diesem spannenden Thema. Wir haben noch ein zweites Thema aus ganz aktuell, gerade frisch durch Bundestag und jetzt auch durch den Bundesrat gegangen. Ich glaube, noch nicht veröffentlicht im Bundesgesetzblatt. Es betrifft die Betriebsratsvergütung. Man ist immer geneigt zu sagen, das ist eng verbunden mit einem Wolfsburger Autobauer, aber das wäre ungerecht. Es war nur ein Fall, der dieses Thema sehr stark ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt hat. Wir können aber aus der Beratung sagen, dass die Frage der richtigen Bemessung der Vergütung der Mitglieder des Betriebsrates in vielen Unternehmen eine große Rolle spielt. Vielleicht, Jackie, ein paar Worte zum Hintergrund. Mhm. Was ist eigentlich der Anlass gewesen dafür, dass der Gesetzgeber jetzt tätig geworden ist? Und was hat er eigentlich geregelt oder was will er regeln?
Ja, also vielleicht so ein bisschen zu den Grundsätzen. Die Vergütung von Betriebsräten, die muss deshalb geregelt werden, weil es sich bei dem Betriebsrat ja um ein Ehrenamt handelt. Das heißt, die Arbeit im Betriebsrat ist grundsätzlich unentgeltlich und dass die Vergütung muss sich eben bemessen an dem, was bei einer betriebsüblichen Entwicklung verdient worden wäre. Da könnte man jetzt grundsätzlich auch noch mal unterscheiden zwischen Arbeitnehmern oder Betriebsratsmitgliedern, die eben nur teilweise freigestellt werden für die Arbeit oder eben die, die Vollzeit freigestellt sind für die Arbeit. Das ist auch das, worum es maßgeblich dann geht, wenn Probleme entstehen, weil viele Betriebsratsmitglieder sind ja langjährig freigestellt, sind eigentlich nicht mehr in ihrer ursprünglichen Tätigkeit aktiv. Und dann ist eben die Frage, wie hoch muss deren Vergütung eigentlich sein? Da schaut man dann auf eine Vergleichsgruppe, und zwar nach der Rechtsprechung die Vergleichsgruppe mit ähnlich qualifizierter Tätigkeit und ähnlicher persönlicher Qualifikation zum Zeitpunkt der Amtsübernahme. Das war vorher eine zeitliche Festlegung, die durch die Rechtsprechung gemacht wurde. Jetzt hat dieser neue Gesetzesentwurf genau das aufgenommen. Also der neue Gesetzesentwurf sagt klar, dass zur Bestimmung der vergleichbaren Arbeitnehmer nach Satz 1 auf den Zeitpunkt der Übernahme des Betriebsratsamtes abgestellt werden soll. Also eigentlich wird nur Rechtsprechung in das Gesetz gepackt. Was aber auch aufgenommen wird, ist, dass ein sachlicher Grund eben eine spätere Neubestimmung rechtfertigen kann. Das war früher was immer, sage ich mal, schwierig und umstritten war. Zu welchen Zeitpunkten darf ich eigentlich als Arbeitgeber eine neue Vergleichsgruppe festlegen? Da gibt es verschiedene Konstellationen, die denkbar sind, wann es Probleme hat und gibt und wann nicht. Aber der Gesetzesentwurf hat jetzt auch verschiedene Beispiele genannt, wann so ein sachlicher Grund vorliegen kann und wann nicht. Und einer davon ist, dass das Betriebsratmitglied einen beruflichen Aufstieg außerhalb dieser betriebsüblichen Entwicklung durchmacht. Das heißt, das Betriebsratsmitglied erfüllt die Anforderungen einer freien und höher dotierten Stelle und schließt mit dem Arbeitgeber einen entsprechenden Änderungsvertrag. Oder aber genau andersrum auch, das Betriebsratsmitglied nimmt freiwillig eine geringer dotierte Stelle an. Das heißt, in diesem Fall darf ich sagen, wir brauchen eine neue Vergleichsgruppe, weil einfach die Qualifikation der Tätigkeit nicht mehr zusammenpasst. Was aber häufig der Fall ist und was auch, sage ich mal, in den Fällen, die ich bis jetzt so betreut habe in dem Bereich, öfter Probleme bringt, ist die Sache oder die Sachlage, dass die Vergleichsgruppe einfach kleiner wird, gar nicht mehr existiert oder die Stelle, die das Betriebsratsmitglied ursprünglich ausgefüllt hat, auch nicht mehr existiert. Und dieses Problem wird durch den Gesetzesentwurf nicht gelöst.
Es ist immer eine Gratwanderung, das wissen wir aus der Beratung für die Arbeitgeber, eine Gratwanderung dazwischen, einerseits die Betriebsräte, gerade die dauerhaft freigestellten Betriebsräte, richtig zu vergüten, also nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Mhm. Das ist das Problem. Zu niedrig führt natürlich zu Spannungen mit den Betriebsräten, zu hoch führt zu Spannungen mit dem Staatsanwalt. Das hat man in Wolfsburg erfahren müssen. Auch wenn vieles dort umstritten ist, muss man auch fairerweise sagen, aus juristischer Sicht. Aber es ist eine Gratwanderung. Das Gesetz soll ein bisschen Klarheit schaffen, soll auch das Betriebsratsamt dadurch ein bisschen absichern, auch den Arbeitgebern Leitlinien geben. Aber wir wissen aus der Diskussion, die im Vorfeld dieses Gesetzes geführt wurde, als auch aus den ersten Stimmen, dass es zweifelhaft ist, ob das gelungen ist. Wir müssen es abwarten.
Genau. Was auch noch neu ist in dem Gesetz, das ist vielleicht ganz schön, ist die Möglichkeit, die bestand natürlich vorher auch schon, das Verfahren für die Festlegung der vergleichbaren Arbeitnehmer in einer Betriebsvereinbarung festzulegen und die vergleichbaren Arbeitnehmer, also die Vergleichspersonen, in einem Dokument, wobei die Textform da ausreicht, also eine Betriebsvereinbarung brauchen wir nicht festzulegen, Und sobald das mit dem Betriebsrat gemacht wird, ist dieses Dokument, also diese, entweder das Dokument oder die Betriebsvereinbarung, nur noch auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüfbar. Das könnte also ein guter Weg sein, in der Praxis damit umzugehen. Grundsätzlich möglich sind auch, und das sehe ich sehr häufig, so individualvertragliche Vereinbarungen, die man dann sieht, in dem eben Vergleichsgruppen festgelegt werden. Das ist auch zulässig. Da ist dann aber immer der Rahmen, dass ich mich natürlich in dem anderen Fall auch, muss man sich sehr streng eben an die 37 und 78 BetriVG halten. Und ansonsten ist diese Vereinbarung nichtig nach 134 BGB. Und der Maßstab der groben Fehlerhaftigkeit macht es dann vielleicht den Betriebsparteien ein bisschen einfacher, da die entsprechende Festlegung zu machen.
Ja, vielen Dank zu diesem spannenden Thema, was uns, glaube ich, in den nächsten Monaten noch reichlich begleiten wird. Ein weiteres Thema, was ja schon seit Jahren begleitet oder seine Schatten vorauswirft, muss man wohl eher sagen, ist die KI-Verordnung, also die Verordnung über künstliche Intelligenz, die nach einem langen Prozess im Europäischen Parlament, Europäischen Rat und in der Kommission nun verabschiedet ist. Die Veröffentlichung steht noch aus im Amtsblatt. Dann wird sie in Kraft treten. Erste Teile der Verordnung werden dann auch nach 6 Monaten in Kraft treten. Und im Großen und Ganzen wird sie dann nach 24 Monaten geltendes Recht sein. Wir reden also über irgendwas, was in 2026 trifft. Wenn man sich dieses Dokument anguckt, dann könnte einem Angst und Bange werden. Es ist wieder ein umfassendes Dokument wie die DSGVO mit unzähligen Regelungen, mit Sanktionen, also mit hohen Geldbußen, die über das hinausgehen, was wir in der DSGVO kennen. Vielleicht das einzig Tröstliche für Arbeitgeber: die wenigsten Pflichten treffen die Arbeitgeber. Also diejenigen unter Ihnen, die als Arbeitgeber irgendein KI-Produkt kaufen, sozusagen von der Stange oder, um es fachmännisch zu sagen, Software as a Service, die sind von nur ganz wenigen Regelungen betroffen aus der KI-Verordnung. Datenschutzrechtlich wird natürlich die Nutzung von KI, sobald personenbezogene Daten darin verarbeitet werden, eine Herausforderung werden. Oder ist es schon? Und wir merken in der Praxis, dass dieses Thema bei den Betriebsräten ankommt. In den letzten 5, 6 Jahren haben wir ganz viele Rahmenbetriebsvereinbarungen und Betriebsvereinbarungen zu Einzelsystemen auf dem Tisch gehabt. Es wird jetzt gerade so ein bisschen überlagert von dem Wunsch vieler Betriebsräte, Vereinbarungen, Rahmenvereinbarungen, wie auch immer man es nennt, zum Thema künstliche Intelligenz abzuschließen. Ich denke, wir werden da in einer der nächsten Ausgaben auch nochmal ausführlicher drauf eingehen können, wenn wir auch den finalen Text dann auch in deutscher Sprache endlich vorliegen haben und wenn wir vor allen Dingen auch erste Erfahrungen sammeln konnten und auch ein bisschen mehr aus der Beratung berichten können. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Erstmal ganz herzlichen Dank an dich, Jackie, dass du mitgemacht hast. Und zum Schluss noch einige Hinweise, auch was die sonstigen Kanäle, die ich eingangs angesprochen habe, angeht. Die PWWL Academy, die viele von Ihnen sicherlich kennen, unsere Online-Veranstaltung, an der Interessierte kostenfrei teilnehmen können, typischerweise um die Mittagszeit, so 1 Stunde ist das Format, ist in der Sommerpause. Wir haben aber für den Herbst ganz viele neue Veranstaltungen geplant. Halten Sie sich gerne auf dem Laufenden, wenn die Termine veröffentlicht werden, sowohl auf unserer Homepage als auch auf LinkedIn werden Sie die finden. Sie können sich dann anmelden und wir freuen uns natürlich über die Teilnahme. Generell lohnt es sich aber auch, auf unsere Homepage zu schauen. Werfen Sie einen Blick auf den Blog mit vielen interessanten neuen Beiträgen. Heute am Tag der Aufnahme beispielsweise hat der Kollege Jochen Keilich einen Beitrag veröffentlicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und den geplanten Gesetzesänderungen zur Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie. Auch davon sind die Arbeitsrechtler und die Datenschutzrechtler ein wenig zumindest betroffen. Sehr lesenswert, schauen Sie mal rein. Oder abonnieren Sie unser LinkedIn-Profil oder von unseren Kolleginnen und Kollegen die persönlichen Profile. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Puschwalig Workplace Law.